So, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich darf noch ganz herzlich Grüße weitergeben von meiner Frau, die heute nicht da ist, aber ich bin in 2 Monaten nochmal da und da wird sie dann wahrscheinlich mitkommen. Genau. Ich möchte für heute Morgen, dass ihr euch kurz etwas vorstellt. Ich meine, es ist ein bisschen schwierig bei diesem schönen Wetter, sich vorzustellen, dass es draußen kalt ist und schneit. Aber ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen, die ich mal gehört habe. Und es ist eine erfundene Geschichte, aber es hat sich im Winter abgespielt. Das machen wir hier kurz an. Schauen wir mal, was das geht. Ja, genau. Wunderbar. Wir haben hier einen See, einen zugefrorenen See. Es liegt Schnee und viele, also der scheint jetzt nicht ganz so stark zugefroren zu sein, aber wir stellen uns einfach mal vor, der ist schön, da ist schön eine dicke Eisschicht drauf. Und wenn die Zeit kommt, ich meine, es ist, der Sommer ist so gut wie vorbei, der Herbst fängt an und irgendwann ist dann doch Winter. Und irgendwann frieren dann doch die Seen zu bei uns in der Gegend. Und ich möchte euch 2 Menschen vorstellen. Typisch bayerische, das ist der, wie habe ich ihn genannt? Das ist der, nicht der Sepp, nein, der Peter. Der Peter und der Franz. Genau. Und wir schauen uns zuerst den Peter an und der Peter, der liebt es, aufs Eis zu gehen. Und er hat bei sich in seinem Ort um die Ecke so einen kleinen Weiher und er ist immer so ein bisschen voreilig. Und er kann es immer nicht abwarten, wieder einfach aufs Eis rauszugehen und vielleicht mal ein bisschen Schlittschuh zu fahren oder einfach so mit Kumpels da drauf rumzulaufen. Ne? Und diesen Winter ist es halt einfach so, dass er besonders ungeduldig ist. Und das Eis ist noch nicht dick genug. Das Eis ist noch recht dünn, aber der Peter, der ist voller Zuversicht. Der weiß genau, ja, es passt schon, es wird gut gehen. Er glaubt ganz, ganz fest daran, dass dieses Eis ihn tragen wird. Aber das Eis, das ist nun mal einfach nicht dick genug. Und egal, wie sehr Peter daran glaubt, dieses Eis, es trägt ihn einfach nicht und er versinkt. Genau. Und der Franz, der ist eher so ein anderer, der ist eher ein Stubenhocker, der geht nicht so gerne nach draußen. Vor allem, wenn es draußen kalt ist, liest er lieber ein gutes Buch zu Hause bei sich. Und ein Kumpel von ihm sagt ihm, komm, jetzt gehen wir und jetzt gehen wir auch auf den See. Und er will es eigentlich nicht, aber er lässt sich überreden. Und er ist ganz zögerlich. Der See ist zwar schön einen Meter dick zugefroren, aber er hat immer Angst, dass das Eis einbricht. Und er tastet sich ganz langsam vor auf diesen See und muss feststellen, ja, auch wenn mein Glaube jetzt in diesem Fall nicht so groß ist, aber dieser See, der trägt mich. Weil der See einfach dick zugefroren ist. Und es ist, das sehen wir an diesem kleinen Beispiel, das ist so eine erfundene Geschichte, aber es kann ja auch gut die Wahrheit sein, dass, ja, dass es nicht ausmacht, wie sehr wir an etwas glauben, wie groß unser Glaube an irgendeine bestimmte Sache ist, sondern es ist wichtig, ob das, an das wir glauben, Bestand hat und die Wahrheit ist. Und das Thema heute Morgen soll sein, ich habe es genannt, gerechtfertigt durch, ja. Durch was gerechtfertigt? Durch was werden wir gerechtfertigt? Und der Text, der steht in Römer Kapitel 9, bis, also ab Vers 30 bis ins Kapitel 10 hinein zum Vers 4. Und den will ich heute einfach mal mit euch lesen. Genau, und dann schauen wir weiter. Römer Kapitel 9. Nicht so weit. Und jetzt habe ich meine falsche Bibel dabei. Das ist, glaube ich, Schlachter, was ich hier geschrieben habe. Ich habe den Text hier vorne auch eingeblendet. Und ich lese jetzt einfach hier aus meiner Lutherbibel vor und ja, ihr könnt aber auch dort dem Schlachtertext folgen. Römer Kapitel 9, ab Vers 30. Was wollen wir nun hierzu sagen? Das wollen wir sagen. Die Heiden, die nicht nach der Gerechtigkeit trachteten, haben die Gerechtigkeit erlangt. Ich rede aber von der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Israel aber hat nach dem Gesetz der Gerechtigkeit getrachtet und hat es doch nicht erreicht. Warum das? Weil es die Gerechtigkeit nicht aus dem Glauben sucht, sondern als komme sie aus den Werken. Sie haben sich gestoßen, an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht in Jesaja 8, Vers 14. Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden. Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Denn Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Soweit heute zu dem Text. Der erste Punkt, den wir uns heute anschauen wollen, und die erste Personengruppe, es geht ja um zwei verschiedene Personengruppen, das sind, ich habe jetzt hier eine kleine Tabelle gemacht, die erste Personengruppe, die wir uns anschauen wollen, wir haben einmal die Nachfolger Christi, diejenigen, die durch Gnade gerechtfertigt sind, und einmal, in dem Fall habe ich jetzt einfach die Juden hingeschrieben, die was danach streben, durch das Gesetz gerechtfertigt zu werden. Und wir lesen im Vers 30, ich habe jetzt hier, ich lese das von meinem Skript, das ist wieder Schlachter. Was wollen wir nun sagen? Dass Heiden, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben, und zwar die Gerechtigkeit aus Glauben. Genau, also im Punkt Gerechtigkeit sind Nachfolger Christi, also wir, durch Gnade gerechtfertigt. Und das, wenn wir sagen, wir sind durch Gnade gerechtfertigt, dann hat das immer so eine Sache, wir können nichts dafür. Wenn irgendwo Gnade am Wirken ist, sei es jetzt die Gnade von Gott oder wenn wir Menschen jemandem Gnade zeigen, dann kann der andere kann eigentlich nie was dafür. Ich zum Beispiel, ich habe nie nach Gott gesucht. Wäre ich aufgewachsen irgendwo anders, ich hätte eigentlich wahrscheinlich nie nach Gott gefragt. Ich habe einfach großes Glück gehabt, es war einfach Gnade von Gott, dass meine Eltern mich ab meinem zweiten Lebensjahr in die Gemeinde mitgenommen haben. Und da war das wiederum Gnade, dass ich nicht durch irgendwelche falschen Wege von der Gemeinde weg bin, sondern dass ich dort geblieben bin. Er hat mich zu sich gezogen und ich konnte eigentlich nichts dafür. Ich habe einfach nur Danke sagen müssen und diese große Gnade annehmen. Aber was dazu tun von mir aus, habe ich nie können. Und diese Personengruppe, die durch Gnade gerechtfertigt sind, das können auch Juden sein, wenn sie an Jesus glauben. Aber die Frage ist nur, was tun sie? Vers 31 steht, dass aber Israel, das nach dem Gesetz der Gerechtigkeit strebte, das Gesetz der Gerechtigkeit nicht erreicht hat. Wir haben also die Juden, die ihr eigenes Gesetz der Gerechtigkeit haben und die es nicht erreicht haben. Und hier möchte ich auf dieser Stelle kurz mir die Juden anschauen mit euch, was dieses eigene Gesetz der Gerechtigkeit, was wir uns darunter vorstellen können, wie das bei ihnen abläuft. Bei den Juden ist es nämlich so, ihr Gesetz ist eh schon schwer einzuhalten. Wenn wir das Alte Testament nehmen und wir reihen die Gesetze, die wirklich nur im Alten Testament stehen, aneinander und wir sollen jetzt halt alle diese Gesetze einhalten, dann können wir das eigentlich schon gar nicht. Wenn wir den Römerbrief lesen, dann wird immer wieder gesagt, das Gesetz kann nicht eingehalten werden, es ist nicht möglich. Und das Gesetz ist auch gar nicht dazu da, dass es in jedem Punkt gehalten wird, sondern das Gesetz ist dadurch dazu da, dass wir Erkenntnis bekommen, dass wir es nicht halten können. Erkenntnis der Sünde, dafür ist es da. Gerettet werden wir aus Gnade und nicht dadurch, dass wir das Gesetz einhalten. Aber die Juden sind so darauf fixiert, dieses Gesetz zu halten, dass sie sogar eigene Gesetze dazu hinzufügen und dazu erfinden, um ja nicht eine Übertretung dieses Gesetzes zu haben. Um ja nicht das Gesetz an irgendeiner Stelle zu übertreten. Jetzt möchte ich euch kurz fragen, wer kennt denn dieses Symbol? Wer weiß, was dieses Symbol bedeutet? Hat irgendjemand eine Idee? U-Bahn? Nein, keine U-Bahn. Leider keine U-Bahn, nein. Weil die U-Bahn-Symbole sind meistens blau oder grün. Blau? Grün oder blau. Grün ist, glaube ich, S-Bahn. Blau, aber egal, das ist nicht die U-Bahn. Dieses Symbol, es ist eins von vielen, aber dieses Symbol findet man auf Lebensmitteln verpackt, Verpackungen. Und dieses Symbol bedeutet koscher, unter anderem. Es gibt noch ein paar andere, vielleicht kennt ihr auch ein anderes, aber dieser Kreis mit diesem U drin bedeutet, dieses Lebensmittel ist koscher. Das heißt, ein Jude nimmt ein Essen in die Hand, dreht es um und wenn das U drauf ist, kauft er es und wenn nicht, dann lässt er es halt im Regal liegen. Genau, aber was bedeutet es, wenn ein Essen koscher ist? Das bedeutet einfach nur, dass die Gesetze, die Speisegesetze des Alten Testaments eingehalten wurden. Natürlich in allererster Linie, darauf gehe ich jetzt nicht ein, es wurde nicht am Sabbat hergestellt, am Sabbat darf nicht gearbeitet werden, hat auch mit diesem Zeichen zu tun. Aber es gibt drei verschiedene Punkte. Damit ein Essen koscher ist, muss A, das richtige Fleisch hergenommen werden. Das zweite ist, dieses Tier muss richtig geschlachtet sein, auf die richtige Art und Weise. Und das dritte ist, es muss richtig zubereitet und verzehrt werden. Und erst dann ist Essen wirklich koscher. Und die meisten dieser Sachen finden wir auch in Gottes Wort. Wenn wir zum Beispiel anschauen, das richtige Fleisch, wir sehen, da haben wir eine ganze Litanei von Gesetzen. Alle habe ich jetzt da mit einer Bibelstelle belegt, ihr könnt das gerne nachlesen. Zum Beispiel ein Schwein ist unrein. Ein Schwein, hat Gott wirklich gesagt, das Schwein, das dürft ihr nicht essen, das ist unrein. Das Schwein kann noch so richtig zubereitet werden und noch so richtig geschlachtet werden, es ist und bleibt unrein, einfach weil es ein Schwein ist. Genau. Was zum Beispiel rein ist, sind Lamm, Rind, Ziegen. Und bei den Fischen ist alles rein, was Flossen hat und Schuppen. Also Aal und Krebse sind nicht rein, die sind unrein. Wir haben Vögel, die sind alle einzeln genannt worden, da hat nicht irgendwie eine Gruppe dazu gehört, dass die Gruppe von Vögeln dürfte, die nicht, sondern die wurden einfach genannt und alles, was eben nicht genannt wird, das ist rein. Und auch unten Käfer, Insekten, ist alles unrein. Was aber erlaubt ist ausdrücklich, sind Heuschrecken. Also Heuschrecken dürfen sie essen, alles andere, was kriecht auf dem Boden, dürfen sie nicht essen. Genau, also wir sehen eine ganze Litanei an reinen und unreinen Tieren, was sie einhalten müssen. Und alles, was links ist, kann niemals koscher sein, aber das Rechte, das darf. Genau. Der nächste Punkt ist die richtige Schlachtung. Da basiert es darauf, ein Tier, damit es koscher ist, muss geschächtet werden. Tiere müssen geschächtet werden, das heißt, ihnen wird die Halsschlagader aufgeschnitten und das gesamte Blut muss auslaufen. Das basiert einfach auf der Stelle, dass sie kein Blut essen dürfen. Man soll das Fleisch nicht essen, während sein Leben, sein Blut noch in ihm ist. Das heißt, sobald bei dem Rindfleisch noch Blut dran ist, ist das unrein. Dürfen sie nicht essen. Auch Blutwurst, alles Mögliche, ist alles unrein. Haben wir auch im Neuen Testament stehen, dass wir uns vom Blut fernhalten sollen. Ist aber natürlich nicht so wie bei den Juden, dass wir jetzt halt mit aller Macht darauf pochen sollen. Klar, man isst keine Blutwurst, aber wenn wir jetzt halt eine Packung Wurst kaufen, dann kaufen wir ja nicht bewusst Blut. Also auf jeden Fall, die dürfen auf gar keinen Fall, das darf auf gar keinen Fall, muss gewaschen werden, das Fleisch hinterher und es darf auf keinen Fall auch nur ein Tropfen Blut noch im Fleisch drin sein, sonst ist das nicht koscher. Und es wird alles überprüft, also die Produktionsreihen von koscherem Essen, damit du das Symbol drauf tun darfst, muss von einem Rabbi überprüft werden. Genau. Das ist die richtige Schlachtung, es darf kein Blut mehr drin sein. So, jetzt kommen wir zu etwas, das steht nicht in der Bibel drin. Denn wenn Essen koscher sein soll, dann, und das sagen die Juden, das haben sich die Juden dazugefügt und hinzu erfunden, in der Produktion und beim Essen von Lebensmitteln muss auf eine absolute Trennung von Fleisch und Milchprodukten zu achten sein. Das heißt, wenn du in einem Topf Milch kochst und dann ausschüttest, darfst du in dem gleichen Topf kein Fleisch anbraten. Nur dann, und das finden wir aber nicht in der Bibel. Die einzige Stelle, die wir zu diesem Gesetz der Juden in der Bibel finden, ist diese hier. 2. Mose, du sollst ein Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Also ich habe das Fleisch von einem kleinen Böcklein und das koche ich jetzt in Milch, das darf nicht die Milch der Mutter sein. Es darf Kuhmilch sein, aber nicht die Mutter, also die Milch der Mutter. Weil, ich meine, das ist ein bisschen makaber, das verstehe ich, dass man jetzt das so nicht machen soll, das ist ein bisschen komisch. Aber die Juden sagen sich, okay, es könnte ja, wenn wir Fleisch und Milch vermischen, wir wissen nicht, woher das Fleisch kommt, wir wissen nicht, woher die Milch sein. Es kann ja sein, dass wenn wir zum Beispiel eine Pizza machen und wir haben da Lammfleischstreifen drauf und der Käse ist auch aus Lamm oder aus Schaf oder was auch immer, dass das zufällig Mutter und Böcklein sind. Und das wollen wir um jeden Preis vermeiden. Deswegen sagen wir einfach grundsätzlich, Fleisch und Milchprodukte zusammen sind verboten. Obwohl das gar nicht in der Bibel drin steht. Und ich meine, es würde auch keinen Sinn machen, wenn ich jetzt halt Kuhmilch und irgendein anderes Fleisch hernehme oder Hühnchenfleisch auf der Pizza mit Kuhmilch die Pizza mache, dann kann das gar nicht der Fall sein. Aber sie sagen, ja, vielleicht war im Topf irgendwo noch Milch oder Fleisch drin oder was auch immer. Und deswegen sagen sie, lassen wir es lieber ganz weg. Ein Gesetz, das nicht in Gottes Wort steht. Und das ist jetzt halt einfach nur ein Beispiel. Die Juden haben das in allen möglichen Bereichen, nicht nur in diesen in den Speisegesetzen, in allen möglichen Gesetzen, sie erfinden Gesetze dazu, um Gesetze, die Gott gegeben hat, zu halten und bürden sich dadurch selber so viel auf, wie sie eigentlich nicht haben. Genau. Es muss alles von einem Rabbi überwacht werden und es gibt zum Beispiel koschere McDonald's. Da kommt dann ein Rabbi in den McDonald's und schaut, dass da wirklich alles koscher bleibt und alles getrennt bleibt. Es gibt koschere Gummibärchen. Natürlich, in Gummibärchen ist Schweinegelatine drin, ja?
Die dürfen dann auch Fleisch mit Käse nicht essen.
Fleisch mit Käse nicht essen, richtig. Genau, da muss in einem Hamburger darf kein Käse drin sein. Also wenn ich einen Cheeseburger, also ein Hamburger geht, da ist kein Käse drin, aber der Cheeseburger, den dürfen sie nicht essen. Entweder es muss ein vegetarisches Fleischstück drin sein, wo kein Fleisch drin ist, aber das dürfen sie alles nicht essen. Da wird streng darauf geachtet, ja?
Mir hat sehr geholfen, es zu verstehen, dass wir täglich Fleisch essen oder Wurst, und da ist Blut drin, wenn es kocht, ist es weg. Und so ist es auch mit der Blutwurst, weil die gekocht ist, kann man Blutwurst essen, ich mag sie nicht. Aber ich will damit einfach nur aufzeigen, dass wir durch Glaube, wenn wir beten, das Essen geheiligt ist. Und nicht, gut. Wenn die Gesetz machen,
ja, natürlich, natürlich. Ich verstehe genau. Es geht aber jetzt halt hier wirklich nur, es geht hier wirklich nur darum, dass die Juden sich zusätzliche Gesetze zu den eigenen aufbürden. Darum geht es mir hier genau.
Auch Geschwister, die dann gesagt, du darfst kein Blutwurst essen, das ist Sünde und so.
Genau.
Sag einfach den Geschwistern, durch Gebet ist das Essen geheiligt im Glauben. Und ich soll mich von erstickten und rohem Blut enthalten. Das ist der Schlüssel eigentlich.
Gut. Wir machen kurz weiter. Ich habe hier ein Bild, ihr erkennt es, koschere Cola. In einer Cola ist kein Fleisch drin. Woher soll die koscher sein? In dem Fall natürlich, es ist koscher, es wurde nicht an einem Sabbat hergestellt, aber es gibt auch koscheres Wasser. Und ja, egal, sie dürfen nicht einfach so Wasser aus dem Hahn trinken, weil das ist nicht koscher. Es kann ja sein, dass heute daran gearbeitet wurde. Und heute ist Sabbat. Es dürfen in solchen Sachen, genau, es ein bisschen, nimmt ein bisschen komische Züge an bei den Juden. Genau. Wir sehen also, wir sind durch Gnade gerechtfertigt und die Juden haben ihr eigenes Gesetz und können doch die Gerechtigkeit dadurch nicht erreichen. Genau. Sie haben sich selber aufgebürdet und jetzt ist die Frage, meine Juden meinen das ja nur gut, kann man jetzt halt sagen. Sie wollen Gott gefallen, aber trotz allem bringt das ihnen nichts, weil sie das Gesetz doch nicht halten können, weil sie doch Sünde haben in ihrem Leben. Und jetzt stellt Paulus die nächste Frage. Eine ganz einfache Frage im Vers 32. Warum? Also warum ist das jetzt so? Und sagt die Antwort gleich hinterher, weil es nicht aus Glauben geschah, sondern aus Werken des Gesetzes. Denn sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Also, ich werde jetzt nicht weiter darauf eingehen. Wir haben das ausführlich besprochen, dass sie aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt werden wollen und nicht aus Glauben. Der zweite Punkt hier ist viel wichtiger. Sie haben sich gestoßen am Stein des Anstoßes. Und das ist der entscheidende Punkt, warum Juden nicht gerechtfertigt werden, weil sie sich stoßen am Stein des Anstoßes. Jetzt wissen vielleicht, man hat Stein des Anstoßes schon mal gehört oder Fels des Ärgernisses. Ich möchte trotzdem noch eine Parallelstelle lesen. schlagt auf 1. Petrus 2. Die Gemeinde Gottes wird verglichen mit einem Haus, in einem Haus, wo jeder Gläubige ein lebendiger Stein in diesem Haus ist. Und der Grund, der Eckstein, das ist Jesus Christus. Er wird als Eckstein bezeichnet. Und jetzt möchte ich kurz mit euch die Stelle vorlesen. Eine Stelle aus 1. Petrus, Kapitel 2, Abvers 5. Da schreibt Petrus: So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Also jeder, der Jesus Christus verwirft, und jeder Einzelne, der Jesus Christus ablehnt, für den ist Jesus nicht ein Eckstein, sondern für den ist Jesus ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Die Juden, die lehnen Christus ab. Die Juden lehnen ihn ab, und dadurch können sie, auch wenn sie noch so viele Gesetze hinzufügen, um die Gesetze Gottes zu halten, niemals gerecht werden, weil sie den Stein verworfen haben, weil sie Jesus verworfen haben. Die Juden haben sich einen Messias gewünscht, der sie befreit, damals von den Römern, heute vielleicht von den Moslems, wir wissen das nicht. Sie haben sich einen Jesus gewünscht, einen Christus gewünscht, der stark ist und der wieder, ja, heute wünschen sie sich, dass der Messias kommt, damit sie wieder anfangen können zu opfern im Tempel. Jesus, der war allerdings arm und der ist gestorben, und es hat nichts von einem großen König und von einem Messias, und sie haben ihn einfach verworfen und wollen bis heute nicht glauben. Und aus diesem Grund geht Paulus jetzt weiter. Paulus hat nämlich eine Sehnsucht. Wir lesen in Kapitel 10, Vers 1, lesen wir: Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Und hier, ich finde das unglaublich faszinierend. Die Juden, die waren ein Volk, die haben die Christen verfolgt bis aufs Blut. Sie haben sie umgebracht, gesteinigt. Und trotzdem wünscht sich Paulus nicht Rache, sondern er wünscht sich Gnade für sie, dass sie gerettet werden, dass sie erkennen, sie brauchen Jesus und dass sie gerettet werden. Und wenn wir heute zu unseren verfolgten Geschwistern schauen, das ist allgemein so. Alle diejenigen, die verfolgt werden, die wünschen sich keine Rache, sondern sie wünschen sich Gnade für ihre Peiniger. Sie wünschen sich, dass diejenigen, durch die sie verfolgt werden, gerettet werden. Und als Kinder Gottes sind wir nämlich dadurch aufgehalten. Jesus sagt zu uns: Liebt eure Feinde. Und er schenkt uns, wenn wir an ihn glauben, wirklich die Möglichkeit, auch das zu tun, für unsere Feinde eine Liebe zu haben. Und Paulus wünscht sich nichts sehnlicher, dass jeder einzelne Jude erkennt, wir brauchen Jesus. Und jeder einzelne Jude findet wirklich die Erlösung. Und der spezielle Grund, den Paulus dafür nennt, warum es so ist, den sehen wir in Vers 2. Dann schreibt er nämlich: Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Die Juden haben Eifer für Gott. Sie brennen für ihn. Das sieht man darin, dass sie sich so viele Gesetze aufbürden zusätzlich, weil sie Gott nicht betrüben wollen. Allerdings haben sie ihn nicht nach der rechten Erkenntnis. Es bringt ihnen nichts. Ihr Eifer nützt ihnen nichts, wenn sie Christus nicht haben. Ich habe deshalb bei Nachfolger Christi hingeschrieben: Der Eifer ist groß, aber oftmals ist bei uns der Eifer gar nicht so groß. Oftmals fallen wir so in Couch-Potato-Christen zurück, die nur so in den Tag leben und nicht mehr hinaus auf die Straße gehen. Aber das ändert nichts daran, dass wir gerettet sind durch Gottes Gnade. Und die Juden können noch so einen großen Eifer haben und noch so sehr auf das Gesetz bedacht sein, es bringt gar nichts. Leider, es bringt nichts den Juden. Denn die Rettung geschieht nur durch Jesus, nur durch ihn allein. Und jetzt könnten wir eigentlich aufhören, es ist eigentlich alles gesagt, aber jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, was bringt uns diese Erkenntnis? Was bringt uns diese Erkenntnis, dass wir gerettet sind durch Jesus und durch die Gnade und dass die Juden eben nicht gerettet sind? Das ist eine einfache Tabelle, aber für unser Leben bringt das uns nichts, weil ich kenne keine Juden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne nicht einen einzigen Juden, dem ich das so weitergeben könnte. Dem ich sagen könnte, hey, hör zu, du brauchst Jesus. Ich kenne keinen. In meiner Nachbarschaft habe ich keinen. Und wir haben auch keine Synagoge irgendwie in Traunreuth oder ich weiß nicht, wie es hier in Grassau ist, wahrscheinlich auch nicht. Also was bringt uns das? Und ich möchte jetzt nämlich diese Tabelle ein bisschen erweitern, denn wir leben nicht nur mit Juden, sondern hier sind ganz, ganz viele Leute in unserer Umgebung, die Jesus nicht haben. Und ich möchte die Tabelle um einen Punkt erweitern, zum Beispiel um den Punkt Katholiken. Wie schaut es mit denen aus? Wenn wir uns die Tabelle anschauen, die Gerechtigkeit geschieht durch ihr eigenes Gesetz, wieder ihr eigenes Gesetz, genau wie bei den Juden, ihre eigene Gerechtigkeit. Wenn du einen Katholiken fragst, warum solltest du in den Himmel kommen, sagen sie, ja, ich war ja kein schlechter Mensch. Ich habe die Sakramente gehalten. Die meisten von ihnen sagen, ja, Jesus, der ist für sie, auch wenn er vorkommt bei ihnen im Gottesdienst, ist er doch eigentlich ein Stein des Anstoßes. Denn entweder ist er tot am Kreuz vorne oder er ist als kleines Baby in den Armen von Maria. Der Jesus, der gestorben und auferstanden ist, den haben sie eigentlich nicht. Nein, sondern sie beten Heilige an und sie beten zu Maria. Und das, was sie tun, auch ihr Eifer ist groß in dem, was sie tun, aber sie sind verloren ohne die Gnade, die durch Jesus kommt. Dann gehen wir weiter. Was für Personengruppen haben wir noch? Wir haben zum Beispiel Moslems bei uns. Auch die. Sie haben den Koran, sie haben die 5 Säulen, die sie halten, um jeden Preis. Ihr Eifer ist nicht nur groß, ihr Eifer ist sehr groß teilweise, teilweise zu groß. Trotzdem ist Christus für sie ein Stein des Anstoßes. Denn Allah hat keinen Gott, sagen sie, keinen Sohn, Entschuldigung. Jesus ist für sie ein einfacher Prophet, gut. Aber das bringt ihnen nichts. Sie sind verloren ohne die Gnade. Und ich könnte diese Tabelle 3-mal so lang machen, egal was wir anschauen. Zum Beispiel die Atheisten, die haben gar keinen Glauben. Die haben ihre eigene Gerechtigkeit ohne Gott. Sie leben so, wie es ihnen gerade gut dünkt. Christus war ein einfacher Zimmermann. Er hat vielleicht existiert, aber er war nur ein Zimmermann. Er war keineswegs der Sohn Gottes, ein Stein des Anstoßes. Ihr Eifer ist groß, sehr groß. Sie verschwenden Generationen von klugen Köpfen darin, zu beweisen, es gibt keinen Gott. Ihr Eifer ist unglaublich groß, aber trotzdem sind sie verloren ohne Gnade. Die einzige Möglichkeit, gerettet zu werden, ist, indem Christus zu unserem kostbaren Eckstein wird, indem wir erkennen, wir sind verloren ohne ihn und zu ihm kommen und unsere Sünden bekennen. Und auch wenn wir jetzt aus unserem Text nur die Juden herauslesen, so gilt das, was Paulus für die Juden sagt, genauso für alle anderen Religionen. Es sollte unser Wunsch sein, dass die Moslems zum Glauben kommen, dass die Atheisten zum Glauben kommen, die Katholiken. Und ich habe jetzt hier nicht mal die Buddhisten aufgeschrieben oder die Hindus oder irgendwelche Geisterglauben. Alle sind sie gleich. Alle sind sie verloren ohne Christus. Und es sollte unser Wunsch sein und unser Flehen an Gott, dass sie alle zum Glauben kommen. Und wir sollten genauso mit großem Eifer rausgehen, um ihnen die einzige Möglichkeit nahezubringen, dass sie gerettet werden. Denn gerechtfertigt werden wir nicht durch eigene Werke, sondern wirklich nur durch Jesus Christus. Amen.